Ja, hallo Sonja!
Hallo Claudia.
Alles klar bei dir?
Ja, alles klar. Wir haben
Schön.
eigentlich seit wie viele Tagen Regen, aber ich liebe Regen von dem her. Therapien, draußen regnet es ist ja absolut wunderbar.
Bei mir ist strahlender Sonnenschein.
Wirklich? Nein, in Bern ist da ein bisschen anders.
Ja, ihr habt oft Regen, wenn es bei uns schön ist. Das ist so. Manchmal beneide ich euch darum. Aber ja, das Wetter macht, was es will. Und ja, ich mag Regen auch. By the way. Also, ich mag Regen auch. Ich finde es wunderschön. Gerade im Frühjahr, wenn so, weißt du, wenn der Blütenstaub auf allen Blättern liegt und dann kommt so ein frischer Regen und wäscht alles blitzeblank, finde ich wunderbar.
Ah ja, das riecht dann so gut und ich weiß es nicht. Für mich ist es wahrscheinlich auch mit der Kindheit zu tun. Eben von Neuseeland und wie die Häuser gebaut sind und man hat das Regen gehört, man riecht es, es war einfach sehr, sehr, sehr speziell und
Ja,
sehr
das
gut.
stimmt. Und bei uns wurde Gras geschnitten. Ich liebe schon den Geruch von frisch geschnittenem Gras. Da könnte ich mich reinlegen, wenn ich keinen Heuschnupfen hätte. Aber heute Morgen, einfach wegen gut riechen, musste ich fast erbrechen draußen. Mein Hundespaziergang führt über die Kräuterfelder und da gibt's Koriander. Und mir fehlt das Koriandergehen. Also wenn ich Koriander esse, dann schmecke ich Seife und wenn ich Koriander rieche, wird mir fast übel. Ich sage dazu Stinkkraut.
Okay.
Das hat so einen intensiven, widerwärtigen Geruch. Ich habe zu meinem Hund gesagt, nimm jetzt die Nase aus dem Gras, lass uns gehen, dass wir da aus dieser Duftwolke rauskommen. Mag ich gar nicht leiden. Aber das riecht im Frühjahr, alle Pflanzen riechen so wunderbar. Der Flieder, jetzt kommt dann der Holunder. Boah, das ist traumhaft. So ist es. Aber ja, wir gehen trotzdem in die Praxis, auch wenn es dort nicht nach Flieder riecht, sag ich mal.
Ja, also ich denke, also im Allgemeinen habe ich schon in letzter Zeit ein bisschen Heavy-Sitzungen gehabt. Also eben genau das Umgekehrte von leicht und frisch, wie es draußen ist.
Ja,
In der
genau.
Praxis war es da ein bisschen schwer und stickig, weil ich habe mit einem 6-jährigen Jungen zusammengearbeitet und sein Vater ist in einem tragischen Unfall gestorben. Das ist jetzt noch nicht so lange her, aber doch so lange, dass es also die ganze Familie sitzt bei mir in Therapie. Aber bei ihm haben wir etwas ganz Spezielles herausgefunden. Denn nämlich für mich in die Sitzung sein Problem war die Lösung. Und ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn ich diesen Fall erzähle, dann wird es dir ganz klar. Und zwar, er kam zu mir wegen Ängste. Und natürlich seit dem Tod von seinem Vater, die waren ja ganz, ganz eng, sind die Ängste immer mehr, immer stärker, immer präsenter, sodass die Mutter gesagt hat, komm, das müssen wir zusammen anschauen, das müssen wir jetzt behandeln. Und was er gesagt hat, ist, dass immer wenn er alleine ist, also zum Beispiel wenn die Mutter nicht da ist, die Schwester, wenn jemand nicht da ist, dann sieht er Geister. Und zwar egal, ob er in den Kindergarten ist, unterwegs, zu Hause, er sieht immer Geister. Und dann habe ich ihn im Vorgespräch schon gefragt, also was meinst du mit Geister? Und er hat gesagt, Tier sind Tiere. Also hier sprechen wir, und das ist speziell, weil das hat man ja nicht so oft. Das sind keine Menschengeister, sondern immer wenn er alleine ist, sieht er Tiere. So durchsichtige Tiere. Und er weiß, das sind Geister. Und die machen ihn Angst, weil natürlich das nicht kennt und nicht weiß, was es ist. Und einfach überall sind diese Geister, also Tiergeister. 100% überzeugt war für mich, ist es meistens, wenn man sagt Geister, dann sieht man Menschen. Nein, bei ihm war das nicht so. Und dann haben wir angeschaut, was erzeugt das in dir? Also dann hat gesagt, in meinem Kopf spüre ich diesen Angst vor diesen Geistern und Angst, was mir passieren könnte. Aber dann sah er auch, dass vom Kopf eine Leitung runterging zum linken Knie. Und da war es richtig kalt, also wie tot. Kalt und groß. Also er sagte eben mit 6, das war ein richtiger Stau in seinem linken Knie. Und das ist das Gefühl, ich habe Angst, alleine zu sein. Und er kam ja zu mir, weil er wirklich Angst hat, alleine zu sein. Alleine zu Hause, alleine im Kindergarten, überall alleine zu sein, weil sonst sind die Geister immer da. Okay, zwei Gefühle: Angst vor diesen Geistern, Angst, dass mir etwas passiert, und dann im linken Knie einen riesengroßen Angst, allein zu sein. Und in der Vorstellung, wie wir es halt machen, in der Visualisierung, dann spricht man mit diesen Geistern. Warum sind sie da? Weil er dachte immer, die sind da, sie sind böse, sie wollen mich nerven, sie wollen mich quälen, was auch immer. Aber als er dann mit diesen Tiergeistern gesprochen hat, haben sie gesagt: Wir sind da, um dich zu beschützen. Jemand hat uns geschickt. Und insgesamt waren es vier Tiere. Er hat ganz klar sagen können, dass ein Tiger, ein Wolf, ein Fuchs und ein Has. Vom Has hatte er nicht so Angst gehabt und von den drei anderen hatte er schon ein bisschen Angst gehabt. Und diese Tiere haben ihm gesagt: Wir sind da, um dich zu beschützen. Wir wurden geschickt. Von wem wurde dir geschickt? Hatte die Tiere gefragt. Und sie sagten: Von deinem Vater. Und das war so, weil sehr, sehr speziell. Wenn man denkt, sein Vater ist ja gestorben vor einer Weile und jetzt sind die Tiere da. Und dann war für mich dann logisch: Komm, also dann fliegen wir mal hoch zu deinem Vater, zu diesen Geisterwelten, wir sprechen mal, was ist da los? Und dann hat er mit dem Vater gesprochen und er hat gesagt: Ich habe gespürt, dass du Angst hast, alleine zu sein. Also habe ich dir Schutztiere geschickt, weil ich weiß, du hast von Menschen Angst. Deshalb habe ich dir keinen Engel geschickt. Ich habe dir Geistertiere geschickt, um dich zu beschützen und um dir eben das Gefühl zu haben, wenn du alleine bist, bist du nie alleine. Und das sind so diese Momente, wo man denkt, so Hühnerhaut-Momente, was geht da? Was passiert da? Das ist ein sechsjähriger Kind, weiß nicht, warum, dass er die ganze Zeit Tiere sieht. Aufs Mal sind es Schutztiere, die vom Vater geschickt wurden, weil er vom Körper diesen Riesenbotschaft herausgeschickt hat: Ich habe panischen Angst, alleine zu sein, in seinem linken Knie. Und man kann sich das vorstellen, dass diesen Aha-Moment. Aha, erstens, die Tiere sind nicht böse. Aha, ich bin nicht alleine. Und ich meine, er kam zu mir mit zwei Ängsten, nämlich Angst vor diesen Geistern und Angst, alleine zu sein. Und als ich ihn dann fragte: Okay, also sind die Tiere jetzt böse oder nicht? Nein, sie sind lieb, sie möchten dich ja beschützen. Brauchst du dann Angst zu haben von diesen Tieren? Nein, okay. Also wenn deine Mutter, deine Schwester und Familie und wenn Freunde nicht da sind und die Schutztiere dafür da sind, bist du dann eigentlich jemals alleine? Und Ernest sagt natürlich: Nein. Dann brauchst du die Ängste noch? Nein.
Nein.
Und das war so diesen Aha-Moment von: Ich brauche sie nicht, sie sind überflüssig, wo man auch gemerkt hat, nicht nur beim Jungen hat sich etwas total gelöst, sondern auch bei seinem Schutzfunktion. Wir sprechen da das Reptiliengehirn an, das Echsengehirn, unseren Schutzfunktion, konnte logischerweise auch sagen: Nein, weißt du was? Also diese Angst brauche ich nicht, diese Angst brauche ich nicht, weil beide sind ja nicht mehr relevant. Deshalb kann ich sie total abgeben. Und genau das hat er gemacht. Es war auch sehr, sehr schön, weil er nennt seinen Vater Daddy und wie er mit seinem Daddy gesprochen hat und danke, dass du mir diesen Schutztieren geschickt hast. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, ich fühle mich beschützt. Und wichtig, ich fühle mich nicht mehr alleine, weil ich weiß, du hast mir etwas Gutes geschickt. Und jetzt verstehe ich es, dass es nicht schlecht, sondern gut ist. Und dann hat man auch von der Körpersprache und die Atmung gemerkt, vorher war es so richtig angespannt, fast diese Fötusposition und das Gefühl von: Oh. Das sieht man wirklich während der Sitzung. Wenn eine Angst gelöst wird, wenn eine Angst aufgelöst ist, das sieht man im Gesicht, das sieht man im Körper und das spürt man auch von der Ausstrahlung im Zimmer. Und was sehr spannend war, im Nachgespräch sagte die Mutter, und das wusste ich im Voraus nicht, beim linken Bein, wo es da diesen Energiestau gegeben hat, hat er Wachstumsprobleme, sodass der linke Bein kürzer ist als der rechte Bein. Und da haben sie es mit Ärzten sogar angeschaut. Für mich ist es wie logisch, hier hängt so viel zusammen. Also wenn Energie nicht fließen kann, wenn es da, er hat gesagt, es ist kalt, es ist eine Stau, ich habe Angst, alleine zu sein, dann kann es ja wie nicht richtig wachsen. Es bleibt auch hier die Wachstum stecken. Und das war, boah, das war so ein Fall, wo alles hat total Sinn gemacht. Es war so dieser Aha-Moment, es war diesen Gänsehaut-Moment, aber es war echt bewegend, weil man merkt, diesen kleinen Jungen, die sein Vater auf diesen tragischen Unfall verloren hat, mit ihm reden konnte und zusammen haben sie eine Lösung gefunden. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, eigentlich, dass sein Problem war die Lösung. Das Problem ist, er hatte Angst vor diesen Schutztieren, aber die Schutztieren sind ja die Lösung, dass sie jetzt nicht mehr alleine ist und dies von seinem Vater geschickt wurden. Und das war so irgendwie einfach, schlüssig, aber schön.
Ja, also wirklich schön, wirklich schön. Schon am Anfang, wo du gesagt hast, die Geister sind keine Menschen, sondern Tiere, dachte ich an das. Da habe ich schon daran gedacht, aha, okay. Und weißt du, nebst dem, dass der kleine Junge jetzt deine Ängste losgeworden ist, hat er eine, ich sag mal, direkte Verbindung zu seinem Papa. Und das ist das, was ich so schön finde. Gerade Kinder, die eine nahestehende Person, sei es ein Elternteil oder ein Geschwisterkind oder was auch immer, gehen lassen müssen oder ja, die denen entrissen wurden. Wenn sowas ist, wie das, was du jetzt mit diesem Jungen erlebt hast, das ist so dieser Beweis, die sind zwar nicht mehr hier, ich sehe sie nicht, aber sie sind trotzdem da. Sie passen auf mich auf und das finde ich eine unglaublich schöne Botschaft.
Ja, dass
Schön.
man kann und man soll den Körper gehen lassen, aber man muss den Geist nicht loslassen. Man
Sag mal, hast du?
kann wirklich das weiterhin spüren und wahrnehmen. Und bei ihm war es so natürlich jedes Mal, wenn er jetzt diese Schutz, also die Tiergeister sieht, denkt er automatisch an seinen Vater.
Ja, klar.
Passiert jetzt automatisch.
Logisch, klar. Ist doch schön. Hast du das DDGM gemacht mit ihm?
Nein, weil er war 6.
Ja.
Und mit dem DDGM, dann würde es länger und er war wirklich, hier hat man bemerkt, weil wir haben knapp eine Stunde zusammen gearbeitet. Bei einem älteren Kind hätte ich das gemacht. Aber bei ihm zeitlich und es hat einfach so gestummen, dass ich ihn nicht noch eine 10 Minuten, 40 Stunden noch länger arbeiten, das wäre nicht möglich gewesen.
Kommt er nochmals?
Nein.
Gemein, sonst hättest du das DDGM noch machen können. Aber mega, mega schön. Also wirklich. Und eigentlich wirklich so einfach. Das sind so Sitzungen, nicht wahr? Das sind so diese typischen Sitzungen, von denen wir immer erzählen. Ein ganz belastetes Kind kommt einmal und rutscht die Butsch, ist alles wieder in Ordnung, ist aber nicht die Regel. Das möchte ich schon sagen, ist nicht die Regel. Das sind ganz
Nein, also
besondere.
ich habe nichts mehr gehört und er ist so strahlend aus dem Zimmer gegangen. Und hier ist es, ich meine, du kannst nicht etwas lieben und dich darauf freuen und gleichzeitig davon Angst haben.
Genau.
Und natürlich, umso mehr, dass du es siehst, umso mehr das wahrnimmst, ist es jetzt mit einer positiven Botschaft, mit positiven Gefühlen verbunden. Und
Genau.
eigentlich ist es so, dass umso mehr, dass er diese Schutztiere, diese Geisttiere sieht, umso mehr fühlt er sich beschützt, geborgen und das
Und
genau
auch
das Umgekehrte von
verbunden.
vorher.
Weißt du, das ist ja auch eine Verbundenheit, die er jetzt spürt. Er weiß ja, diese Schutztiere sind hier, weil sein Papa sie schickt. Also er hat auch weiterhin diese Verbundenheit zum Papa. Und wo Verbundenheit ist, kann keine Einsamkeit sein.
Genau.
Weißt du? Also es ist total schön, mega schön. Ja, so eine schöne Sitzung hätte ich auch gerne gehabt. Bei mir ist es im Moment ziemlich belastet in der Praxis. Ich habe ziemlich komplexe Fälle. Ganz viele ADHS-Kinder mit diversen Anliegen. Ja, ich möchte einen Fall erzählen, der kam letzte Woche zum dritten Mal und wir sind noch nicht fertig, weil ich möchte den erzählen, um aufzuzeigen, wie komplex so ein Fall werden kann, wenn man tief genug gräbt halt oder wenn man lange genug an der Oberfläche kratzt. Der Junge wird im Herbst 13, ist jetzt 12,5, kommt wegen extremer Wut. Also nicht Wutausbrüchen, wo wir sagen, das ist die Echse, sondern latente Wut. Er ist ständig wütend. Ohne Grund, sagt die Mama, er ist einfach immer, immer, immer wütend. Er wohnt bei seiner Mama, die Eltern sind geschieden, hat noch einen jüngeren Bruder und er hat eine ADHS-Diagnose. Er ist aber ein, also ich sag mal, sehr gemäßigt. Er kann sehr gut konzentriert mitarbeiten, aber eben. Also er kam auch so zu mir in die Praxis mit dieser latenten Wut. Das ist wirklich, also wenn man sich da nicht gut genug abgrenzt, wirst du grad sauer, wenn er reinkommt. Er strahlt das wirklich aus. Und niemand weiß, warum er so wütend ist. Und er war eigentlich überhaupt nicht so begeistert, dass er jetzt zu mir kommen muss und noch irgendeine Therapie und noch irgendein Angebot und jetzt auch daran, da, auch da bin ich nicht gut genug. Und das war für mich schon der erste Hinweis, woher die Wut kommt. Und er hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, warum ich so wütend bin. Ich stehe morgens auf, ich mache die Augen auf und ich bin wütend. Ich habe null Lust auf diesen Tag. Wenn ich die Augen öffne und mein Zimmer sehe, dann finde ich alles doof. Und wenn ich dann höre, dass der kleine Bruder und die Mama schon in der Küche sitzen, dann bin ich schon mal sauer. Einfach. Und er hat gesagt, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich gesagt, ja, bist du interessiert herauszufinden, was dich so wütend macht und warum dein Wutfass sich nicht mehr entleeren kann zwischendurch? Und da konnte sich dann darauf einlassen. Und wir hatten in der ersten, das werden zwei Sitzungen. Sondern wir hatten zwei Sitzungen, um alle Gefühle einzusammeln, die hinter dieser Wut stehen. Wir hatten am Schluss, halte ich fest, ich weiß nicht, ob du das jemals hattest, wir hatten am Schluss 16 Gefühlsobjekte.
Oh, komplex.
Ja, sehr komplex, sehr komplex. Und da hat sich ein Feld geöffnet, was weit über ADHS hinausging. Also einfach vom ADHS-Thema her schon. Er fühlt sich ständig beobachtet, er fühlt sich ständig beurteilt. Er kann es nicht mehr hören, wenn jemand seinen Namen sagt, weil meistens kommt dann eine Wertung. Das hast du nicht gut genug gemacht und dort musst du dich noch verbessern und da musst du dich noch verbessern. Dann kam Selbstablehnung, dann kam Schuld, Scham, es kamen ganz viele Gefühle nur schon mit diesem ADHS-Thema. Und das ist jetzt wirklich was, was ich feststelle bei fast allen ADHS-Kindern, dass es dem Umfeld, auch dem betreuenden Umfeld, dem therapeutischen Setting rundherum, wahnsinnig schwer fällt, auch mal den Fokus aufs Positive zu legen. Man spricht immer nur darüber, was diese ADHS-Kinder alles noch lernen müssen und entwickeln müssen und üben müssen und was noch besser laufen muss, anstatt dass man mal guckt, was ADHS-Kinder eigentlich alles können und ressourcenorientiert ein bisschen ans Thema rangeht. Und das ist logisch, wenn du ständig von allen Seiten hörst, was du noch alles entwickeln musst und der kleine Bruder hat das Problem ja nicht, oder? Dem liegt alles so, schüttelt alles aus dem linken Arm, da kommt noch Eifersucht und so weiter. Dann kommen noch Verlustängste, Angst vor Verlust von Liebe und Anerkennung und so weiter. Das war ganz viel. Großer Club. Also schon mit diesem Thema ADHS haben wir wirklich ganz genau eruieren können, wo, also was dieses Wutfass eigentlich füllt. Und weil diese Einflüsse von außen ja gar nicht aufhören, weil eben da eine Therapie und da noch irgendein Medikament und da noch ein Arzt und dort noch ein therapeutisches Setting, hat diese Wut und diese Gefühle gar keine Zeit, irgendwann sich zu verabschieden, wieder mal abzufließen, dass man das verarbeiten kann. Und da ist schon ganz viel in dieses Wutfass eingeflossen. Dann kommt dazu, damit konnten wir arbeiten. Also da haben wir dann begonnen. Ich beginne bei ADHS-Kindern immer erst um Selbstwertgefühl, wenn das ein Thema ist. Und das ist bei den meisten ein Thema. Und bei ihm kam noch eine zweite Situation dazu, nämlich eben die Scheidung der Eltern. Er hat zu beiden Eltern ein sehr gutes Verhältnis. Die Eltern untereinander gehen freundschaftlich um, aber jeder lebt sein eigenes Leben. Und er ist an 3 Tagen pro Woche beim Papa und 4 Tage bei der Mama. Aufgrund des ADHS hat die Mama sich extrem informiert, was beachte ich bei einem ADHS-Kind. Die lässt sich beraten, die hat ja, ganz viel gelernt über das Thema und sie nimmt das todernst. Also das Kind wird zu Hause zuckerfrei ernährt, kein Zucker. Gamen oder Fernsehschauen ist ganz, ganz, ganz stark limitiert, wirklich, damit diese Eindrücke von außen möglichst klein bleiben. Es hat ganz viel, es ist sehr streng mit ihm zu Hause. Also er hat das Gefühl, bei der Mama darf ich gar nichts. Und um das auszugleichen, darf er beim Papa alles. Und dann kommen diese ganz feinen, ungewollten Spitzen. Die Mama sagt dann, ja, jetzt bist du dann 3 Tage beim Papa, dann kannst du dich ja wieder mit Zucker vollstopfen. Dann kannst du wieder gamen, solange du willst. Und der Papa sagt, ja, komm, jetzt genieß mal, du bist schließlich noch ein Kind, man muss nicht immer alles so, wer sagt der, über-ehrgeizig erfüllen, wie deine Mama das will. Also kommt von Papa und Mama kommen dann noch diese Spitzen. Und im übertragenen Sinn erfährt er vom Papa, die Mama meint es nicht gut mit dir, die will gar nicht, dass du deine Kindheit genießt, und umgekehrt sagt, übermittelt die Mama, ja, der Papa meint es nicht gut mit dir, weil er weiß doch eigentlich, dass Zucker und all das Zeug für dich schädlich ist, dass dir das nicht gut tut. Und das klingt so banal, aber für ein Kind, was aus Mama und Papa besteht, du kennst die Trennungskreuzfahrt von Karin Fütterer mit dieser Illustration, halb Mama, halb Papa. Und mit dem Herz, das für beide Eltern schlägt, nicht für den einen mehr und für den anderen weniger. Mit solchen Bemerkungen bringst du das Kind in einen groben Loyalitätskonflikt. Und ein Loyalitätskonflikt ist für ein ADHS-Kind wirklich das allerletzte, was es brauchen kann, weil da in diesem vegetativen Nervensystem schon genug Unruhe ist. Und da kam weitere Wut hinzu. So, jetzt der Loyalitätskonflikt. Natürlich kann ich meinem Klienten helfen, sich da selber zu stärken und gerade zu stehen und Grenzen zu setzen und mit dieser Situation besser umzugehen. Aber für mich, und deshalb habe ich gesagt, das sind so komplexe Fälle, für mich war klar, ich brauche das System in der Praxis. Und da gab es jetzt eben eine Sitzung mit den Eltern. Und dann habe ich den beiden Eltern klargemacht, was das für den Jungen bedeutet. Es ist ja okay, wenn der Junge beim Papa anders lebt als bei der Mama, ist doch okay. In dieser Zeit ist er in Papas Verantwortung, der anderen Zeit in Mamas Verantwortung. Und wenn die beiden so gegensätzliche Auffassungen haben von dem, was jetzt gut sein soll für den Sohn, dann ist das halt so, aber dann sollte man die Spitzen weglassen. Oder versuchen, dem Kind zuliebe einen Konsens zu finden, einen Kompromiss zu schließen, dass man sagt, hey, ich verstehe, dass du ihn verwöhnen willst, ich verstehe, dass du das mit dem Zucker nicht so ernst nimmst, lass es mir aber, lass mich das so tun, wie ich das für richtig halte, aber bitte schau doch darauf, dass er nicht noch, bevor er ins Bett geht, eine Tüte Gummibärchen isst, weil er schläft dann wirklich schlecht. Und das wirkt sich in der Schule wieder aus. Und da hatten wir jetzt eine sehr tolle Elternsitzung, wo denen klar wurde, was für ein Konflikt ihr Sohn erlebt. Und wir sind immer noch an dieser Arbeit. Es gibt auch eine längere Begleitung. Ich arbeite mit dem Jungen an diesen Gefühlen, die hinter der Angst stecken. Wir arbeiten ganz stark am Selbstwertgefühl. Denn ADHS-Kinder sind Menschen, sind ja nicht nur Kinder, sind Menschen mit ganz anderen Fähigkeiten, als wir sie haben. Und dafür müsste man sie eigentlich loben und bewundern. Natürlich haben sie es schwer in unserem System, wo andere, ich sag mal, andere Fähigkeiten verlangt werden. Aber dennoch heißt das nicht, dass ADHS-Kinder, ich sag mal, weniger leisten können. Sie leisten anders. Und diese Fähigkeiten zu entdecken, das ist im Moment unser Ziel, sodass er sein Wutfass wieder leeren kann. Also es hat in den 3 Sitzungen hat sich das schon ganz, ganz deutlich verbessert. Wir bleiben da dran, und ich werde auch weiterhin schauen, dass wir das Familiensystem so hinstellen können, dass das für ihn und auch natürlich schlussendlich für seinen Bruder eben eine kompakte Masse ist, auch wenn die Eltern nicht mehr zusammenleben, wo die Kinder frei sagen dürfen, wow, das war so cool beim Papa, ohne dass die Mama eifersüchtig wird oder Angst hat, dass die Kinder jetzt den Papa ziehen wollen. Ganz, ganz spannende Arbeit, ein ganz spannender Junge, wo du am Anfang diese Wut so deutlich gespürt hast, wo ich nicht sicher war, ob du überhaupt mit mir zusammenarbeitet. Und jetzt nach der dritten Sitzung, also schon bei der dritten Sitzung, als er reinkam, hat er abgeklatscht, es war so, du hast gemerkt, er kommt gerne, es tut ihm gut. Und ich bin sicher, dass wir ihn in nützlicher Frist wieder in eine Ruhe bringen, wo diese Wut nicht mehr sein muss. Also ganz entspannender, komplexer Fall, der mich ganz bestimmt noch ein paar Wochen beschäftigen will.
Ja, das sind 16 unterschiedliche Gefühle hinter der Wut. Das ist einiges.
Ja.
Ich meine, das ist, ich denke, wenn wir über unsere Arbeit sprechen, klar, es kann ja schon sein, dass es eins oder zwei Gefühle gibt, die eben zu Wut oder Trauer oder was auch immer, dass es ist, führt. Aber im Allgemeinen kann es durchaus so richtig komplex sein, weil wir sind ein Produkt von unserer Umgebung. Wenn
Ja.
es Umzüge gegeben hat, wenn es ein traumatisches Erlebnis gegeben hat, wenn es Scheidung gegeben hat, wenn es Wohnungswechsel, Schulwechsel, Mobbing, dies und das. Das sind all diese Dinge, nebst natürlich vererbte Faktoren, die wir mit uns tragen.
Ja.
Und deshalb, ich meine, bei Kindern ist es eher selten, dass man mit so vielen Gefühlen zu tun hat. Bei den Erwachsenen schon eher. Weil bei
Ja.
den Erwachsenen haben sie mehr Zeit gehabt, um wirklich negative Gefühle, negative Dinge zu sammeln. Genau. Was mir für ein Bild gekommen ist, als du über das ADHS gesprochen hast, und das ist definitiv etwas, was ich erlebe. Ich erlebe es, wenn die reinkommen. Ich erlebe es im Vorgespräch. Ich erlebe es, wie den Eltern mit diesen Kindern, wie sie mit denen umgehen, wie sie über das Kind sprechen vor dem Kind. Dass sehr viel Negativität kommt. Das wollte ich nur sagen, das kann ich wirklich nachvollziehen. Das Kind ist sich gewohnt, ach, hör auf zu tappeln, hör auf zu sprechen, hör auf zu gumpen, kannst du nicht mehr ruhig sein, kannst du nicht mal dies, kannst du nicht das, kannst du dies, nicht das. Und sogar im Vorgespräch, hey, sitz mal doch ruhig hin, hör die Frau Mosumann zu, hör um zu zappeln, hör auf dies zu machen und so weiter. Und mir kommt es ein bisschen vor, bildlich gesehen, also Metapher, die sind wie eine Pflanze, aber die ständig mit diesem negativen Wasser eigentlich gefüttert werden.
Mit dem
Und diese Pflanze wächst dann zu etwas, was Menschen sagen, sieht dann mehr aus wie ein Urkraut als eine wunderschöne Blume. Wenn man Kindern mit sagt, du bist gut, wie du bist stark, du bist mutig, ich glaube an dich, dann wird es ja mit einem Wasser gefüttert, was es zu blühen bringt, dass es wie eine wunderschöne Blume daraus entstehen kann, weil unsere Wörter können durchaus wie vergiftetes Wasser sein, wie diese Pflanze entweder gedeihen kann und wunderschön blühen kann oder eben kaputt gehen kann oder wie
Natürlich.
ein Urkraut aussieht. Und bei ADHS-Kindern weiß ich, dass die öfters negativ hören, nicht nur von den Eltern, von Geschwistern, von Lehrkräften, von anderen Personen, weil die eben mit dem Hyperaktivität oder etwas sonst nicht umgehen können. Das tut mir echt, echt leid für diesen Kindern.
Ja, tut mir auch total leid und trotzdem möchte ich den guten Willen in den Vordergrund stellen. Ich meine, natürlich, wenn wir Erwachsene Eltern ein Kind haben mit dieser Diagnose. Wir wissen, was im Leben gefordert wird. Wir wissen, was gefordert wird in einem Beruf. Und wenn man dann das eigene Kind sieht, was sich keine 30 Sekunden auf irgendwas konzentrieren kann, was alles vorzu wieder vergisst, was überhaupt nicht strukturiert denkt und so weiter, da macht man sich Sorgen und aus dieser Sorge, dass aus dem eigenen Kind oder dass das später mal schwierig sein könnte, tut man alles. Man versucht alles ins Boot zu holen, was diesem Kind helfen könnte und holt sich dann Fachleute dazu, die auch Gutes tun wollen. Für das Kind, das aber im Zentrum dieser Maßnahmen steht, fühlt sich das an, auch wieder einer, der sieht, dass ich ADHS habe. Wieder einer, der sagt, das musst du üben. Wieder einer, der sagt, oh, du bist hier, weil wir daran arbeiten wollen. Nie kommt einer, der sagt, hey, wow, du bist kreativ. Hey, wow, du bist so lebendig. Hey, du wärst ein toller Sportler und so weiter. Und das ist das Problem. Der gute Wille, diesen Kindern zu helfen, den haben alle. Keiner geht hin, keine Mutter steht morgens auf und sagt, oh, meinem Sohn sage ich heute mal wieder, was er alles falsch gemacht hat. Es geht nicht um das. Es ist immer guter Willen da, aber man muss auch verstehen, dass solche Kinder in ihrem Selbstwertgefühl geschädigt werden. Und da braucht mindestens eine Fachperson im therapeutischen Setting oder eben ein sehr, sehr sensibles Umfeld, das dem Kind auch immer wieder sagt, wie toll es ist, wie lieb man es hat, wie stolz man es auf es ist und so weiter, damit dieser Fokus aus diesem ADHS-Stempel rausgeht und das Kind in seiner wahren Größe sieht. Und deshalb arbeite ich mit ADHS-Kindern fast immer erstmal an diesem Gefühl. Entdecke mal, wer du bist. Entdecke, was du kannst, was in dir steckt. Und du hast Fähigkeiten, die wir nicht haben. Ich hatte gerade heute Morgen mit einer erwachsenen Frau so eine so ein Gespräch, die selbst an ADHS leidet. Und die mal zu mir gesagt hat, wir kennen uns vom Hundespaziergang, die mal zu mir gesagt, ja, weißt du, ich habe eine Wand draußen, sagt man so in der Schweiz, ich habe einen Knall, weißt du, ich habe einen Knall, ADHS habe ich auch. Habe ich gesagt, hey, wenn du wüsstest, wie besonders du bist mit deinen Fähigkeiten, mit deinen erweiterten Filtern, mit deiner Wahrnehmung, wir gehen. Ich glaube, ich im Gegensatz zu ADHS-Menschen mit sehr, sehr stumpfen Filtern durchs Leben. Macht das Leben ein bisschen leichter, gebe ich zu. Aber das ist ja unfassbar, was die eigentlich können. Und wenn wir vermehrt den Fokus dahin lenken würden und diesen Kindern zeigen würden, du bist gut so, wie du bist. Du bist gut so, wie du bist, dann würde sich ganz vieles entspannen. Denn andere Kinder ohne ADHS, die müssen auch lernen und üben und Fähigkeiten entwickeln. Auch ein Kind, was völlig gut sich konzentrieren kann, und gar nicht irgendwelche Mühe hat, auch so einem Kind musst du 10-mal sagen, jetzt pack mal deine Socken in den Wäschekorb rein. Hast du jetzt das gemacht? Warum hast du es nicht gemacht? Mach's jetzt. Auch da, die haben genau dieselben Herausforderungen mit solchen Kindern. Und deshalb, ADHS-Kinder sind toll und falls du eins zu Hause hast, sag's ihm. Jeden Tag von neuem. Du bist toll, ich bin stolz auf dich. Genauso warst du geplant. Also, es gibt daraus sonst sehr komplexe Fälle. Aber es ist spannend, ich arbeite wahnsinnig gerne mit dem Jungen, vor allem jetzt, wo er mich nicht gerade anknurrt, wenn er zur Tür reinkommt. You don't mind what? Wieso ist der schon sauer auf mich? Ich habe noch gar nichts gemacht. Also ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Ja, unbedingt. Also du hast ihn noch ein oder zweimal
Wir sind
gehört.
einfach im Prozess. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, ihr kommt noch zweimal, dann sind wir fertig. Wir bleiben dran. Das kann sein, dass das eine Langzeitbegleitung wird mit dem Jungen
Ja.
oder nachher länger mit den Eltern arbeitet. Da schauen wir dann. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da sind wir völlig offen.
Ja, aber auf jeden Fall, da geht schon etwas. Also eben, wenn er jetzt schon zur Türe reinkommt und nicht mehr diesen Wut schon mit sich trägt, wir haben diesen Prinzip vom Gefühlsfass. Und da bin ich überzeugt, da hast du schon einige Schichten von diesem Gefühlsfass schon weggenommen. Und wer weiß, wie viel das da noch ist. Aber jede Sitzung passiert auch immer etwas.
Ja, ist
Manchmal
so.
ist es nicht so sichtbar. Aber bei jeder Sitzung, immer wenn wir über die Gefühle sprechen oder über die Situationen oder wenn sie sich Dinge vorstellen, da passiert immer etwas. Aber manchmal gibt es Schichten von Gefühlen, die man wegnimmt, die noch nicht
Klar.
wirklich sichtbar werden, aber mit der Zeit dann schon. Und da müssen wir auch als Therapeuten richtig geduldig sein und wirklich diesem Prozess vertrauen,
Genau.
dass alles gut
Und, und Freude haben am Zwiebelschälen.
Ja.
Genau. Manchmal an. Genau, ja. Und heute Nachmittag schäle ich die nächste Zwiebel. Freue mich schon drauf und berichte dir dann.
Ja, ich auch heute Nachmittag. Morgen hatte ich jemand. Am Nachmittag geht es dann weiter. Also heute war echt, bis jetzt war ein super Tag. Also die Sitzung war echt toll. Ich habe mir gedacht, vielleicht soll ich über diese Sitzung auch sprechen, aber naja, vielleicht in 2 Wochen. Aber auf jeden Fall, ich freue mich heute Nachmittag, wird es auch richtig, richtig spannend und habe dann sicher in 2 Wochen etwas zu erzählen.
Suppi, dann bin ich gespannt, harre der Dinge, die da kommen, und wünsche dir 2 ganz tolle Wochen, viele tolle Sitzungen, tolle Kinder, tolle Eltern.
Danke dir auch.
Danke.
Tschüss,
Tschüss,
Claudia.
Sonja.
Ciao.
Tschüss.